Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen, und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön.
Es hat sich unglaublich schön angefühlt, so ein bisschen Slackline-Geschichte zu schreiben. Also in unserem kleinen, aber doch bewegenden Sport was zu machen, was noch nie jemand vorher auch nur ansatzweise gemacht hat oder überhaupt in Erwägung gezogen hätte. Und es fühlt sich so schön an, sich selber zu 100% zu vertrauen. Ja, es ist das Gefühl der höchsten Freiheit für mich. Deshalb heißt er auch Free Solo.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Das Gefühl der höchsten Freiheit. Der Gast dieser Episode findet es hoch oben in der Luft, über einem gähnenden Abgrund, auf einem schmalen, wackeligen Band, über das er ungesichert balanciert. Friedi Kühne ist Profi-Slackliner und vielfacher Highline-Weltrekordhalter. Er ist über längere und höhere Highlines balanciert als irgendwer sonst auf der Welt, und das Ganze oftmals free solo, also eben ohne Sicherung. Und das waren jetzt direkt einige Worte, die vielleicht nicht jedem und jeder von euch geläufig sind. Also Slackline, Highline, Free Solo und so weiter und so fort. Die Erklärung dazu gibt's gleich. Ich habe Friedi im Sommer 2021 auf den Discovery Days kennengelernt in der Schweiz, also ein Vortragsfestival, bei dem ich habe es auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, die Ehre hatte, in der Jury zu sitzen. Und er wurde dort ausgezeichnet mit Bronze in der Wertung bester Vortrag. Und klar, ich habe ihn mir dann natürlich anschließend, einige Monate später in diesem Fall, geschnappt für ein Gespräch bei Weltwach. Und falls ihr jetzt denkt, Slackline, das ist ja doch ein ziemliches Nischenthema, das ist jetzt nicht so unbedingt meins, glaubt mir, es ist trotzdem wahnsinnig spannend, Friedi zuzuhören. Er war für Slackline zum Beispiel in Russland unterwegs, in Indien, China, den USA, Kanada, Norwegen, Schweden und vielen, vielen anderen Ländern, in insgesamt über 55. Und wir sprechen in dieser Episode darüber, was es aus seiner Sicht dafür braucht, an sich zu glauben, sich große Ziele zu setzen, im Moment präsent zu sein, Ängste zu überwinden und entschlossen zu handeln. Noch ganz kurz ein Hinweis, bevor es losgeht. Es gibt eine neue Plus-Folge für die Mitglieder des Weltwach Supporters Clubs. Und zu Gast darin ist Wilhelm Betzel. Und wir sprechen über Husky-Hundeschlittentouren in Norwegen. Er ist dafür ein echter Experte, denn er führt sie selbst seit Jahren durch. Und er erzählt uns davon, wie es so ist, als Hundeschlittenführer zu arbeiten, wie man Huskies trainiert, wie man mit Huskies lebt. Und er erzählt natürlich auch von dieser Weite und Wildnis Norwegens. Hört euch das gern an, wenn ihr Unterstützer im Weltwach Supporters Club seid. Infos dazu findet ihr auf weltwach.de. Und jetzt also Friedi Kühne. Die ersten so ungefähr 8 Minuten des Gesprächs klingt Friedis Mikro etwas rough, aber lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Wir haben sein Setup dann optimiert und anschließend klingt alles wunderbar. Also dann auf in schwindelerregende Höhen mit Friedi Kühne. Hallo Friedi und herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass wir uns sehen und in diesem Fall muss man ja auch sagen, wiedersehen. Denn wir haben uns vor einiger Zeit bei den Discovery Days kennengelernt in der Schweiz. Dazu vielleicht gleich mehr. Jetzt erst einmal hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo Erik. Ich freue mich riesig, hier bei Weltwach dabei sein zu dürfen.
Ja, die Discovery Days, ich habe sie gerade schon angesprochen. Du hast dort vor einiger Zeit einen Vortrag gehalten, der dann verdienterweise auch prämiert worden ist als einer der besten Vorträge des gesamten Events. Und ich habe mir aus deinem Vortrag oder zu deinem Vortrag auch vor Ort direkt so ein paar schöne Zitate rausgeschrieben, die mir besonders gut gefallen haben. Und eines dieser Zitate ist direkt der erste Satz, so wie ich ihn zumindest in Erinnerung habe und festgehalten habe. Der lautete: Wer von Ihnen ist jetzt in diesem Moment richtig froh, am Leben zu sein? Das ist natürlich ein guter Satz für einen Einstieg, schafft Aufmerksamkeit. Und du hast den Satz ja auch nicht ohne Grund ausgesprochen, beziehungsweise diese Fragen gestellt. Denn du wolltest auf etwas ganz Bestimmtes hinaus, etwas, das ich zumindest erstmal als lebensgefährlich durchaus auch einschätzen würde. Und mit so einer Situation hast du uns dann auch in deinem Vortrag beeindruckt, mit mindestens einer solchen Situation. Und wenn ich an deinen Vortrag zurückdenke, an diese Situation, die mir da gerade vorschwebt, dann sehe ich eine ziemlich spektakuläre Kameraaufnahme. Wahrscheinlich ein Drohnenflug. Die Kamera bewegt sich über ein dicht bewaldetes Gebiet. In der Mitte des Waldes strömt so ein klarer Fluss entlang und dann plötzlich offenbart sich, während die Kamera sich weiter bewegt, eine ziemlich schroffe, steile und auch ziemlich hohe Klippe, über die sich dieses Wasserfalls dann ergießt. Wo befand sich diese Klippe und was ist das für eine Gegend gewesen, die du da gezeigt hast in diesem Teil deines Vortrags?
Ja, das war der Hanlen-Wasserfall in Kanada, um genau zu sein, im nördlichen British Columbia, also mitten in der Wildnis. Und dieser Wasserfall, der rauscht da 400 Meter senkrecht in die Tiefe. Und wir haben mehrere Highlines von Klippe zu Klippe links und rechts des Wasserfalls aufgebaut. Und diese Aufnahme, die du beschrieben hast, war meine Begehung der Line, die da direkt unmittelbar vor dem Wasserfall aufgespannt war.
Und Line heißt in dem Fall also Slackline oder in dem Fall ja wahrscheinlich eher noch Highline. Was ist unter so einer Slack oder einer Highline zu verstehen?
Ja, ganz genau. Also Slackline heißt ja auf Deutsch übersetzt lockeres Band und ist im Grunde genommen eine modernere Form des Seiltanzes. Also wir spannen ein 2,5 Zentimeter breites, flaches, elastisches Band, spannen wir zwischen Bäumen und da dann später irgendwann auch über Schluchten, zwischen Berggipfeln, zwischen Hochhäusern. Und das nennt sich dann Slacklinen. Und Slacklinen in einer gewissen Höhe, vielleicht so ab 10 Metern Höhe, allgemein einfach Slacklines, die so hoch sind, dass man sie mit Sicherung laufen muss, um im Falle eines Absturzes Unglück zu vermeiden, dann sprechen wir von Highlines. Und Slacklinen, um genau zu sein, Highlinen, das ist meine Leidenschaft und das ist auch das, wovon ich in dem Vortrag erzählt habe.
Und diese Highline dort in Kanada über dem Wasserfall, wie hoch war die?
Ja, die war 400 Meter hoch, die war unmittelbar neben dem Wasserfall und circa 10 Meter neben der Slackline stürzt das Wasser ungebremst 400 Meter in die Tiefe. Das war definitiv eine meiner höchsten Highlines, die ich je gemacht habe.
Und bedeutete ja auch, wenn es denn gelingen würde, sogar ein Rekord, soweit ich weiß.
Genau, denn diese Szene, die du da beschreibst, das war eine Free-Solo-Begehung, also eine ungesicherte Highline-Begehung. Und das war damals, vor 5 Jahren, die längste ungesicherte Highline-Begehung. Und damit hatte ich dann einen Free-Solo-Highline-Weltrekord aufgestellt.
Free Solo kennt man ja als Begriff aus dem Klettersport. Ich vermute mal, dass hier das Gleiche gemeint ist, nämlich ungesichert. Im Klettersport ungesichert an die Felswand, in deinem Fall ungesichert auf diese Highline.
Ganz genau, also Free Solo bedeutet ja frei und alleine. Das heißt, man ist da ohne Klettergurt und ohne Seil unterwegs. Das heißt natürlich, man ist auch völlig auf sich alleine gestellt und trägt da jetzt maximale Verantwortung für sein Handeln. Und es darf nichts schief gehen.
Das ist natürlich für mich jetzt, der ich da so höre, schwer vorstellbar. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen hin zu den Momenten und in die Momente, unmittelbar bevor du dich dann auf diese Highline begeben hast? Wie fühlt sich das an, wenn du weißt, ich stehe jetzt hier oben am Abgrund und werde mich gleich hinausbegeben, mich trenne noch 1-2 Schritte hinausbegeben auf dieses dünne, flexible Band, das mich vor der schieren und endlosen Tiefe zu bewahren versucht, oder ich versuche mich zu bewahren, indem ich hoffentlich das Gleichgewicht halten kann.
Ja, also das war ja auch das, was ich in dem Vortrag auf den Discovery Days wirklich versucht habe, nämlich die Zuschauer, die ja in aller Regel selber keine Slackliner sind und sowas noch nie gemacht haben, es maximal irgendwo gesehen haben, vielleicht auf YouTube. Ich will natürlich versuchen, euch dieses Gefühl ein bisschen zu vermitteln. Mhm. Aber meistens bleibt es nur bei einem Versuch, denn ich muss immer wieder ganz ehrlich gestehen, wenn man es selber nie macht, dann kann man wahrscheinlich nie 100% verstehen, wie sich das anfühlt und auch warum man dann sowas macht. Aber ja, ich versuch's natürlich immer wieder gerne. Also ich denke, man kriegt dann auch, also zum Beispiel bei dem Vortrag oder auch im Gespräch mit, man bekommt wahrscheinlich mit, dass mir das sehr viel bedeutet und dass es mich sehr viel glücklich macht, dass es einen riesen Teil meines bisherigen Lebensinhalts ausmacht. Und ich habe halt das Slacklinen so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also ich habe das jetzt schon mittlerweile über 11 Jahre lang intensivst gemacht. Das ist meine allergrößte Leidenschaft. Also ich liebe es einfach, auf einem schmalen Band durch die Luft zu balancieren. Und dann bin ich halt irgendwann darin auch so gut geworden und so selbstsicher, dass ich kleine Abenteuer, also klein im Sinne von, weil das nicht viele Leute machen, dieses abenteuerliche Reich des Free-Solo-Highlinens betreten. Und das ist natürlich in meinen Augen die Königsdisziplin des Balancierens. Ja, wenn man keine Sicherung mehr braucht, wenn man sich wirklich 100% seiner eigenen Fähigkeiten sicher sein muss und sich auf nichts anderes mehr verlassen muss.
Und dieses Verlassen bedeutet natürlich, dass du dich eigentlich nur noch auf genau eine einzige Sache verlassen kannst und darfst. Und das bist in diesem Moment dann schlussendlich natürlich du selbst.
Genau, also es geht einfach darum, alle anderen Faktoren aus dem Leben für ein paar Minuten vielleicht zu verdrängen oder vielleicht einfach auszublenden und sich einfach nur mit sich selber und der unmittelbaren Umgebung zu beschäftigen. Also es ist auch was ganz Ursprüngliches. Es vermittelt mir so ein ganz pures, unverfälschtes Glücksgefühl. Natürlich spielt auch der Adrenalinrausch ein bisschen eine Rolle. Aber auf jeden Fall auf der Highline bin ich dann nur für mich selber verantwortlich und auch nur mir selber Rechenschaft schuldig. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, auch ein Gefühl von Freiheit, muss ich ehrlich gestehen.
Dann würde ich vorschlagen, bevor wir gleich mal versuchen zu verstehen, worauf es beim Free Solo und beim Slackline insgesamt ankommt und warum du dich nach vielleicht der Wahrnehmung von Außenstehenden wie mir in auch eine solche Gefahr begibst, scheinbar, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht erstmal einen Schritt zurück machen und einmal schauen, wie das überhaupt alles angefangen hat. Erzähl uns doch mal, wie du ursprünglich überhaupt zum Slackline gekommen bist.
Ja, ich war, bevor ich das Slackline entdeckt habe, war ich leidenschaftlicher Turner und Kletterer. Und in einem Kletterurlaub im Jahr 2009 müsste das gewesen sein, hatten so ein paar Kumpels von mir, hatten da eine Slackline am Campingplatz aufgebaut. Und immer, wenn wir gerade nicht am Klettern waren und da irgendwie vorbeikamen in dieser Slackline, sind die da rübergelaufen. Und ich habe es auch mal ausprobiert. Es war unfassbar schwierig für mich am Anfang. Sehr frustrierend. Also es hat nur gewackelt und ich konnte keinen Schritt. Ich wusste dann noch nicht, dass das ganz normal ist. Also ich dachte, ich wäre irgendwie untalentiert. Ich habe den Sport dann auch irgendwie, habe das total blöd gefunden, habe zu meinen Freunden gesagt, hey, was wollt ihr eigentlich? Das ist doch nur so ein komischer Trend, ne? Was wollt ihr denn alle mit eurem Slackline? Aber irgendwie war ich schon ein bisschen neidisch, dass die das halt schon konnten und ich noch nicht. Und dann habe ich da mit lauter Trotz immer und immer wieder versucht, drüber zu laufen und habe richtig angefangen zu trainieren. Und als ich dann die ersten Schritte geschafft habe, dann bin ich richtig süchtig danach geworden, nach diesem Gefühl des über den Boden Schwebens. Ja, und als wir dann aus dem Urlaub zurückkamen, da habe ich mir dann sofort meine eigene Slackline gekauft und habe sie dann eigentlich fast jeden Nachmittag auf dem Spielplatz neben unserem Garten aufgebaut und habe dann da geübt, selbstständig, immer hin und zurück balancieren, dann irgendwann die ersten Tricks und Kunststücke, habe halt so ein bisschen das, was ich davor vom Turnen kannte, ein bisschen übertragen. Und ja, also ich wollte da immer mehr davon und dann auch irgendwann immer höher hinaus.
Genau, höher hinaus ist ja ein gutes Thema. Warum wolltest du immer mehr davon? Also kannst du dir aus heutiger Sicht erklären, was an diesem Slackline dich so sehr angesprochen hat? Und zum Zweiten, wann kam dann und warum kam dieser Faktor Höhe dazu?
Also das Slackline hat einfach so einen wahnsinnigen, also es gibt bestimmt viele verschiedene Gründe, warum mich das so angefixt hat, aber es ist einfach so eine coole, spielerische, koordinative Herausforderung, wo der Körper so in seiner Ganzheit gefordert wird. Also man muss ja da ständig die Muskeln anspannen und entspannen. Es ist jetzt kein reiner Kraftsport, aber es ist auch kein reiner Ausdauersport. Es ist von allem so ein bisschen. Und nach einer ein, zwei Stunden Slackline-Session fühlt man sich auch richtig erschöpft. Obwohl man jetzt gar nicht irgendwie sagen könnte, oh, da den einen Muskel, da habe ich mich angestrengt, bis es gebrannt hat. Sondern das ist einfach so was wirklich den ganzen Körper fordert. Und ja, also ich träume natürlich wie, gut, vielleicht sage ich da jetzt zu viel, aber wie doch irgendwie fast jeder Mensch ein bisschen vom Fliegen, denke ich. Und wenn man über eine Slackline balanciert, vor allem wenn sie dann höher gespannt ist, dann trennen einen nur 2,5 Zentimeter vom Fliegen, wie wir so schön sagen. 1 inch away from flying. Und ich weiß nicht, es war einfach genau mein Ding. Irgendwie, als ich das gefunden habe, davor viele Sportarten ausprobiert, mal ein bisschen Skateboarden, mal ein bisschen Basketball und weißt du, alles halt so lang gemacht, bis man es einigermaßen konnte und dann nur, was ist das Nächste? Aber beim Slackline habe ich gemerkt, oh, das wird mir bleiben. Das will ich bis ins hohe Alter machen.
Schön. Und dementsprechend hast du ja auch wirklich hart trainiert und bist immer besser geworden bis zu deinem heutigen Level, wo du einfach ein Top-Athlet bist in diesem Bereich.
Vielen Dank.
Kannst du beschreiben, woran es ankommt beim Training, bei dem Training, das du durchführst? Also ist das, klar, Ausdauertraining ganz gewiss, Kraft wahrscheinlich auch. Ist es auch mentales Training, auch mit dieser Angst, die es ja wahrscheinlich zumindest am Anfang auch gab, umzugehen? Was sind da die wichtigsten Komponenten?
Ja, also Highline ist sicherlich körperlich anspruchsvoll, also vor allem, wenn man dann in die Sicherung plumpst und sich wieder hochziehen muss, das ist ja schon extrem anstrengend. Da schadet es natürlich nicht, wenn man davor schon jahrelang geklettert hat, aber nichtsdestotrotz ist Highlinen, also das Balancieren durch die Höhe, wenn unter einem sich der Abgrund auftut, ist immer noch eine viel mehr mentale Herausforderung als eine körperliche. Und das hat auch sehr lange gedauert, bis ich da die ersten Schritte geschafft habe, weil ich einfach vor Höhenangst gezittert habe und mir die Beine geschlottert haben. Ne? Also bei meiner ersten Highline, wo ich solche Distanzen knapp über dem Boden schon konnte, gar kein Problem. Bei meiner ersten Highline, da konnte ich gar nichts. Also da konnte ich mich überhaupt nicht entspannen und diese schönen Ausgleichs-Balance-Bewegungen machen, die halt auf der Slackline nötig sind, sondern da hat alles in mir blockiert und ich bin nach einem Schritt sofort in die Sicherung gefallen und habe sicherlich auch noch einen ordentlichen Angstschrei losgelassen. war einfach die Höhenangst, die jeder von uns so ein bisschen in sich trägt, manche mehr, andere weniger, die musste ich erstmal überwinden und so, das war dann eben das mentale Training, das hat ja doch ein paar Jahre gedauert, wobei ich sowohl beim Slackline als auch beim Highlinen jetzt in den ersten Jahren nie wirklich über Training nachgedacht habe. Ich habe das nie Training genannt. Das war einfach das, was ich mochte. Also es war einfach das, was mir Spaß gemacht hat. Und ich denke, das ist auch die wichtigste Bedingung, um darin gut zu werden. Man muss erstmal einfach Spaß dran haben. Also ich glaube, wenn man jetzt Slackline sieht und sich einfach nur vornimmt, ich will darin sehr gut werden, damit ich das quasi abhaken kann und einfach nur, um was Bestimmtes zu können oder vielleicht bestimmtes Foto oder Videoaufnahme zu machen oder so. Das wird nicht viel bringen. Nein, man muss da wirklich eine intrinsische Motivation haben. Man muss das Gefühl des Balancierens lieben. Und dann wird man es immer und immer wieder machen und wird mit jeder Minute, die man sich auf der Slackline befindet, wird man besser. Und es fühlt sich dann auch immer natürlicher an. Und dann hat man irgendwann auch keine Angst mehr und dann schwebt man darüber.
Dieses Gefühl des Balancierens, was ist das Besondere an diesem Gefühl? Wie erklärst du dir die Faszination, die es auf dich jetzt schon seit etlichen Jahren ja ausübt?
Ich denke, Balancieren ist auch was ganz Natürliches, was irgendwie in uns drinsteckt. Also das habe ich auch in meinem Vortrag versucht, so ein bisschen anzusprechen. Ich interessiere mich nämlich auch stark für Geschichte und Evolution. Man kennt doch Bilder von Affen, wie sie über Baumstämme oder so schräg hängende Lianen oder vielleicht auch über irgendwelche gespannten Seile drüber balancieren. Ganz natürlich, die machen das einfach. Es fühlt sich normal an für die. Und man sieht kleine Kinder, wie sie auf der Bordsteinkante balancieren. Oder später dann vielleicht auf dem Schwebebalken. Und das liegt uns einfach, das macht uns Spaß. Das ist irgendwie was Cooles. Und nicht nur die Balance jetzt im herkömmlichen Sinn, sondern man sucht doch eigentlich überall im Leben nach Balance. Jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Metaphorischen. Ich denke, Balance ist einfach ein ganz, ganz wichtiges und schönes Konzept, was es überall in der Natur gibt. Und somit ist es natürlich auch tief in uns drinnen oder vielleicht ein Verlangen nach Balance.
Wie sieht's mit deiner Balance aus, was so deine Lebensgestaltung insgesamt anbetrifft? Also es begann ja natürlich logisch als Hobby, das Slackline. Mittlerweile machst du das durchaus auch professionell, hast Sponsoren, hältst Vorträge und so weiter, gibst Workshops. Du bist aber ja an sich auch studierter Lehrer. Wie versuchst du das beides heute zu balancieren?
Ja, die letzten Jahre, also bis vor einem Jahr, war ich tatsächlich hauptberuflich nur Slackliner. Hab also auch alle Zeit und alle Energie da reinstecken können und das war wundervoll. Es hat mir wahnsinnig viel gegeben. Jetzt ist es immer noch so, dass es das höchste Gefühl für mich ist. Aber ich habe jetzt auch den Lehrerberuf ergriffen, den ich ja auch gelernt habe. Das war unter anderem deshalb so, weil irgendwann die Corona-Krise kam und dann war es als freiberuflicher Sportler und Show-Act, war es dann nicht mehr so einfach, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und ich habe aber auch in den Jahren davor immer Spaß dran gehabt, den Sport an andere weiterzugeben und Leuten das beizubringen und die mit der Begeisterung anderer anzustecken. Und ich denke, also jetzt habe ich mein erstes Jahr als Lehrer hinter mir und ich fühle mich eigentlich in dem Beruf ganz gut aufgehoben. Und siehe da, ich habe tatsächlich mit den Nachmittagen und Wochenenden und Ferien doch noch genug Freizeit, um den Sport voll auszuleben und um ihn auch noch auf einem sehr hohen Level professionell zu betreiben. Also es gibt jetzt zwar weniger, sage ich mal, internationale Wettbewerbe und Events im Slackline und sowas. Aber das liegt halt einfach an der aktuellen Situation auf der ganzen Welt. Nichtsdestotrotz mache ich den Sport weiter und ich liebe es nach wie vor so wie in den ersten Minuten.
Was sagen deine Schülerinnen und Schüler zu deinen Slackline-Abenteuern?
Ich hoffe, die finden das irgendwie ganz cool. Also
könnte ich mir auch vorstellen.
Die sprechen mich da jetzt nicht dauernd an oder so. Ich weiß aber, dass mir ein paar meiner eigenen Schüler auf Instagram folgen oder das auch auf Facebook und YouTube schon gesehen haben, was ich da so mache. Und ich hoffe nur, dass sie einerseits sich halt nur gute Seiten abschauen, keinen Quatsch machen und so. Andererseits, also jetzt nicht irgendwas nachmachen, wofür ich 10 Jahre trainiert habe und so. Andererseits denke ich, dass es vielleicht schon auch inspirieren kann. Und zwar jetzt nicht, um selber auch zu slacklernen, sondern übertragen sind zu inspirieren. Denn ich habe ja da nichts anderes gemacht, als mir Ziele gesetzt, für die Ziele hart gearbeitet und letzten Endes mir so meine Träume erfüllt. Und auch immer und immer wieder Angst überwunden und Niederlagen überwunden. Also das, was ich da in diesen 10 Jahren Balance-Sport alles erlebt habe, was mich selber auch stärker gemacht habe, ich denke, das sind eben viele Geschichten, von denen vielleicht auch andere Leute profitieren können. Und das macht mir einfach Spaß, das weiterzugeben, sowohl in den Vorträgen als auch jetzt sogar in meinem Beruf als Lehrer.
Dann hören wir uns doch vielleicht mal ein oder zwei dieser Geschichten an. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass du in deinem Vortrag erzählt hast von einem Versuch, die längste Slack bzw. Highline der Welt aufzuspannen und zu begehen, nämlich in Norwegen war das, glaube ich, richtig?
Genau, das war in Norwegen, da habe ich auch Bilder und Videoausschnitte in meinem Vortrag gezeigt. Es geht natürlich beim Highlinen, es hat im Grunde genommen mehrere Dimensionen, das Highlinen. Man will immer länger und immer höher. Ja, einfach das Gefühl immer intensiver. Weiter balancieren und mehr Luft um einen rum, also tiefere Abgründe und so weiter. Und
ja.
Beim Slackline-Weltrekord, es gibt verschiedene Kategorien von Slackline-Weltrekord, Länge, Höhe, Breite jetzt nicht, aber es gibt dann auch noch verschiedene Slackline-Arten und verschiedene Balance-Techniken, sage ich jetzt mal. Also wir kommen vielleicht nachher noch zu ein, zwei anderen Rekorden, die ich aufgestellt habe. Aber auf jeden Fall, was natürlich immer wirklich einfach von der sportlichen Leistung am extremsten ist, ist immer weiter zu balancieren. Ja, also ich spreche jetzt wirklich von mehreren Kilometern. Diese Line, die wir da nämlich aufgebaut hatten im Sommer 2018, das war die bis heute noch längste Slackline aller Zeiten mit 2,8 Kilometern, also 2800 Metern, über so einen riesigen norwegischen Bergsee. Ja, und das Ziel war da, von Anfang bis zum Ende, ohne runterzufallen, rüber zu balancieren. Natürlich mit Sicherung, das möchte ich noch schnell dazu sagen, weil das sind einfach solche Distanzen, also das macht man nicht ohne Sicherung. Und da hast du ja auch gesehen in dem Film, ich habe es auch angesprochen, das Wetter spielt eine unglaubliche Rolle. Also es gibt dann eben, wenn man so lang unterwegs ist da draußen auf dem schmalen Band, da gibt's dann doch Faktoren, die über das reine eigene Können hinausgehen. Also das war mit Sicherung. Nichtsdestotrotz hatten wir wahnsinnige Angst davor, weil einfach die Distanz so gigantisch war. Also stell dir mal vor, du balancierst und siehst nicht einmal das Ende dessen, worauf du balancierst. Also du balancierst quasi so ins Nichts und weißt auch noch nicht so genau, ja, Mai, schaffe ich das? Geht mir die Kraft irgendwann aus? Wenn mir die Kraft ausgeht, was mache ich denn dann? Dann sitze ich da in der Mitte, hab hinter mir ein Kilometer dünnste Seilbrücke und vor mir vielleicht noch 2 Kilometer dünnste Seilbrücke. Also es war ein unfassbares Projekt. Sicherlich eine der Slackline-Herausforderungen, die mich am stärksten geprägt hat und die mich auch am meisten weitergebracht hat.
Also Stärke und Kraft sind ja auch gute Stichworte in dem Zusammenhang. Es geht ja nicht nur darum, so ein bisschen balancierend da irgendwie langsam vor sich hinzugehen, sondern beim Slackline ist ja wirklich zum einen der ganze Körper unter höchster Anspannung und dann geht es ja auch noch darum, um zu balancieren, so lapidar es zu sein scheint, zum Beispiel ja die Hände auszustrecken, um das Gleichgewicht zu unterstützen. Und ich kenne das von verschiedenen Sportübungen. Da werden einem ja schon nach 5 oder 10 Minuten die Arme schwer. Und du hast das ja dann wahrscheinlich über Stunden gemacht.
Genau, also meine Überquerung hat 2 Stunden und 10 Minuten gedauert. Jetzt wollte ich noch kurz einwerfen. Ja. Wir haben es leider nicht geschafft, die 2,8 Kilometer von Anfang bis Ende ohne zu fallen durchzubalancieren. Also sowohl ich als auch die anderen drei Athleten, die es versucht haben, wir sind alle irgendwann gefallen. Und das war tatsächlich in allen Fällen wegen zu starken Windes. Also es ist da wirklich, es ist da wirklich so am Wetter gescheitert. Und bei mir war es so, dass ich nach 1,5 Stunden Balancieren in schönem Wetter und strahlendem Sonnenschein, da ist dann ist irgendwann umgeschlagen und dann wurde der Himmel grau und es kamen so Regenwolken, hat es zu regnen angefangen und es kam Wind und dann kamen Windböen und die haben an der Leine gerüttelt und haben versucht mich abzuwerfen. Da habe ich noch irgendwie so 15, 20 Minuten weiter gekämpft. Also man muss sich dann so vorstellen, die Slackline wackelt ja sowieso und ist schmal und man balanciert. Ja. Und dann muss man sich noch vorstellen, dass dieses Ding sich unter einem wie wild zur Seite bewegen will. Ja, und dann muss man sich so ein bisschen dagegen lehnen und mitgehen. Also es ist total irre. Erinnert dann vielleicht auch so ein bisschen an Surfen oder Snowboarden oder so. Gemischt mit diesem Drahtseilakt. Naja.
Weil die Ausschläge ja auch wirklich groß sind. Ne? Also das denkt man ja gar nicht bei so einem schmalen Seil.
Ja, genau. Also wenn das so lang ist, da läuft man tatsächlich keine gerade Linie mehr. Also erstmal geht's ja auch bergab und dann wieder bergauf, weil die Leine wahnsinnig weit durchhängt. Andererseits mit dem Wind, selbst ein leichter Wind, eine leichte Brise reicht ja schon, um dieses 2,8 Kilometer, 2,5 Zentimeter breite Segel, was ja dann doch zu, ich habe es im Vortrag vorgerechnet, 70 Quadratmetern Segel wird, das bewegt sich da hin und her. Das heißt, während man auf der Line steht, man selber merkt es gar nicht so sehr, weil man keine Referenzpunkte um sich hat, weil überall nur Luft ist und man so aufs Gleichgewicht fokussiert ist, man bewegt sich da tatsächlich so 30, 40, 50 Meter durch die Luft, seitlich, weil die Slackline so viel Wind fängt, dass man zur Seite geweht wird, während man da drauf steht. Ja, und wenn das zu ruckartig passiert, da helfen alle Balancekünste der Welt nichts, dann haut's einen einfach runter. Und das ist bei meinem Versuch der Überquerung, ist es nach ungefähr 1,5 Stunden Balancieren, also nach gut 2200 Metern passiert. Ich hatte tatsächlich das Ziel schon vor Augen, also ich konnte das andere schon sehen, hatte weit über die andere Seite schon sehen, hatte weit über die Hälfte geschafft und dann hat mir das Wetter eben doch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also das war dann leider kein, obwohl es die längste Slackline war, die je aufgebaut wurde, haben wir das nicht als Weltrekord verbuchen können, weil dadurch, dafür müssen wir es ohne zu fallen durchlaufen, hat keiner von uns geschafft. Nichtsdestotrotz war die Erfahrung gigantisch und es hat mich unfassbar viel stärker gemacht.
Und auch einfach insgesamt ein fantastisches Projekt, denn ihr seid ja nicht nur einfach zu irgendeiner Wiese gefahren und habt dann eine Slackline aufgebaut, sondern auch die ganze Logistik und die ganze Planung drumherum, auch dieser Team-Effort, der dafür notwendig war, schon allein das war ja ein Projekt in sich.
Ja, genau, da waren über 30 Leute, waren da 2 Wochen lang am Werk, diese Slackline da überhaupt erstmal hinzubringen. Wie gesagt, es war ein See, ein Bergsee in Norwegen. Mhm. Und die Ankerpunkte einzurichten und dann diese Line da rüber zu befördern und zu spannen. Also das ist nicht so wie im Park, dass man zwischen 2 Bäumen 10 Meter hin und her spaziert und dass die Line einfach so in der Hand hält und darüber zieht. Es war viel aufwendiger. Ganz zu schweigen von der ganzen Planung davor. Also es hat ja schon 2 Jahre davor, haben meine Freunde schon angefangen, also mein Kumpel da in Norwegen, die Location sich genauer anzuschauen. Also in dieses Projekt ist so unfassbar viel Arbeit reingeflossen, dafür, dass am Ende 4 Leute jeweils ungefähr 2 Stunden auf dieser Line verbracht haben. Also sagen wir mal insgesamt ungefähr 8 Stunden balancieren und ganz grob geschätzt. Dafür sind so unfassbar viele Stunden, Tage, Monate da reingeflossen. Aber gut, wir wollten das halt alle. Und alle, die da dabei waren, die wurden auch von diesem Teamgeist mitgetragen. Und es hat sich unglaublich schön angefühlt, so ein bisschen Slackline-Geschichte zu schreiben. Also in unserem Sport, in unserem kleinen, aber doch bewegenden Sport, was zu machen, was noch nie jemand vorher auch nur ansatzweise gemacht hat oder überhaupt in Erwägung gezogen hätte.
Umso schmerzlicher war dann wahrscheinlich zumindest in den ersten Minuten und Stunden die, naja, ich nenne es jetzt mal so, die Niederlage.
Ja, absolut. Also als ich da gestürzt bin, das sieht man auch in diesem kleinen Selfie-Video, was ich da gezeigt habe davon. Ich habe da auf der Highline sitzend, habe ich ein kleines Selfie-Video von mir gemacht. Da habe ich natürlich schon ein paar Tränen vergossen. Also ich habe da wirklich gekämpft. Ich habe versucht, okay, vielleicht schaffe ich es trotz der Windböen noch weiter zu balancieren. Ja, das Ende ist in Sicht. Aber es war einfach viel zu krass. Also ich hatte keine Chance. Und dann hat es mich einfach runtergeblasen. Das war so richtig so, das hat sich unfair angefühlt, weil ich habe so viel gegeben. Und ich war auch in Topform zu der Zeit. Also ich habe ja auch monatelang darauf hintrainiert. Das war ja nicht irgendeine Slackline von heute auf morgen. Ja, es war niederschmetternd in dem Moment, aber es muss halt so sein, gell? Wenn einem etwas so viel bedeutet, dann gehören die Tiefpunkte genauso dazu wie die Höhenflüge und anderswo hat man dann wieder Siege zu verbuchen und freut sich umso mehr.
Und so war es ja dann auch, als ihr einige Zeit später einen neuen Versuch gestartet habt, die längste Slackline der Welt aufzuspannen und dann auch zu bezwingen.
Genau, das war sogar diesmal wieder Skandinavien, aber nicht Norwegen, sondern diesmal in Schweden. Da sind wir im Großen und Ganzen, sagen wir mal, dasselbe Team, also vielleicht ein paar andere Leute dabei, ein paar andere Leute waren nicht dabei, aber ich sage jetzt mal so, derselbe harte Kern an Slackline-Freunden. Wir sind dieses Mal nach Schweden gereist und haben dort an den sogenannten Laportenbergen, die Laportenberge, Laporten heißt, habe ich mir sagen lassen, heißt Tor zu Lappland, also Pforte zu Lappland. Es sind 2 gigantische Berge mit einem gigantischen Tal dazwischen. Die Bergspitzen sind 2100 Meter auseinander voneinander entfernt. Das heißt, die Distanz, die wir da zu balancieren hatten, war kürzer als die zuvor in Norwegen. Aber nichtsdestotrotz war die Line, also die war sogar noch exponierter und noch höher. Diese Line war in der Mitte fast 600 Meter hoch und damit war es eine der höchsten Slacklines aller Zeiten. Und also es war gigantisch. Ich war noch nie so losgelöst von der Erde. Und ja, das war auch eine neue Weltrekorddistanz, denn wie gesagt, wir sind mit den 2,8 Kilometern sind wir schon so weit in unbekanntes Terrain hervorgeschossen. Davor war die längste Distanz 1,6 Kilometer. Und die 2100 Meter jetzt in Schweden, das war gigantisch, aber ich sage jetzt mal, mit dieser Vorgeschichte war es dann tatsächlich irgendwie fast schon einfach für uns, denn dieses Mal hatten wir mit dem Wetter auch noch Glück. Und zwar richtiges Glück, also fast schon unverschämtes Glück. Oder vielleicht auch nicht, weil vielleicht hatten wir uns das Glück verdient durch die harte Niederlage Jahre zuvor, durch die harte Arbeit. Auf jeden Fall hatten wir dieses Mal eine Woche lang wirklich strahlenden Sonnenschein und überhaupt keinen Wind. Kein Regen und kein Wind. Und so haben wir es dann tatsächlich auch alle vier geschafft, komplett rüber zu balancieren. Von Anfang bis Ende ohne zu fallen. Also wir hatten vier Begehungen, vollständige Begehungen dieser Line. Und das ist jetzt der aktuelle, noch stehende und wahrscheinlich noch sehr lang stehende Slackline- und Highline-Weltrekord, den wir uns jetzt zu viert teilen.
Also dann beim zweiten Versuch endlich ideale Bedingungen vorgefunden.
Genau.
Ideale sowas. Bedingungen, wie man sie braucht, um so einen Rekord aufzustellen. Und ideale Bedingungen, wie man sie ja wahrscheinlich auch sich wünscht und sie auch braucht, wenn es um Free Solo geht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Denn da ist dann ja Scheitern nun wirklich keine Option mehr, sondern da musst du dir deiner Sache komplett sicher sein, deinen eigenen Fähigkeiten hundertprozentig vertrauen. Wie sicher bist du dir denn deiner Sache kurz vor einer Free-Solo-Begehung? Also gibt es nicht immer irgendwelche kleinen Restzweifel?
Ja, also Free-Solo ist tatsächlich nochmal eine andere Nummer als Mitsicherung. Das ist nochmal ein völlig anderes mentales Level, auf das man sich da begibt, würde ich sagen. Wie gesagt, sehr schwierig, das Nicht-Slackliner zu vermitteln. Aber ich versuch's gern immer wieder und wahrscheinlich werde ich dann auf einige Vergleiche und Metaphern mit anderen Aktivitäten zurückgreifen. Auf jeden Fall, das Wichtigste, was ich vorab sagen muss, es steckt einfach jahrelanges Training dahinter. Also für mich fühlt sich Slackline balancieren, das fühlt sich nicht wackelig an für mich. Das ist so für mich, wie wenn du auf einem Gehsteig gehst oder von mir aus auf einem halben Gehsteig. Also wenn du einfach nur, sag ich mal, eine schmale Linie über den Boden gehst und der Boden muss noch nicht mal wackeln. Und du kannst jeden Tritt ganz gemütlich voreinander setzen. Man kennt ja auch diese gigantischen Hängebrücken, wo man sich am Geländer festhalten kann, die auch gar nicht viel Trittsicherheit erfordern, nur dass es halt sehr tief runter geht und deshalb man den Nervenkitzel so ein bisschen spürt. Aber es ist nicht sportlich anspruchsvoll, darüber zu gehen. Und ein bisschen so ist es halt bei mir mit dem Slackline geworden. Also ich fühle mich da einfach zu Hause drauf. Und wenn ich so eine Slackline unzählige Male hin und her gehe mit Gurt und die Bedingungen passen, sprich wenn das Wetter perfekt ist, kein Wind weht und ich in perfekter körperlicher Verfassung bin, dann kommt irgendwann der Moment, also wenn ich das will, wenn die Line auch schön ist, ich will das nicht bei jeder Slackline, aber manchmal da spüre ich es quasi einfach, dann will ich den Gurt ablegen und mich da ohne Sicherung drauf begeben. Und ja, was ist das für ein Gefühl in den Minuten davor? Also es ist natürlich schon ein Nervenkitzel. Also ich merke, dass etwas Großes bevorsteht. Aber es ist, das ist auch wieder Thema Balance. Also es hält sich so genau die Waage. Es kippt nie in richtige Angst über. Also ich fühle mich nicht, mir wird da jetzt nicht irgendwie mulmig und sehr unangenehm, sondern ich fühle mich eher so ein bisschen unter Strom. Die Sinne werden auf einmal geschärft, wenn man merkt, okay, jetzt steht was auf dem Spiel, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Die Sinne sind geschärft, man merkt, dass der ganze Körper ja mit Adrenalin geflutet wird und das verschafft einem auch irgendwie so eine erhöhte Aufmerksamkeit, schnellere Reflexe. Man schafft vielleicht sogar größere Kraftaufwände. Ja, und wie gesagt, ich laufe ja davor etliche Male mit Gurt und ich lasse dann auch gar nicht mal so viel Zeit verstreichen. Also zum Beispiel da beim Free Solo Weltrekord in Kanada an dem Wasserfall. Da bin ich die Line 10-mal mit Gurt hin und her gelaufen und dann auch total langsam. Also ich habe mir schon mit Gurt vorgestellt, okay, ich darf nicht fallen, ich darf nicht fallen. Bin dann natürlich auch nie gefallen. Dann habe ich irgendwann, bin ich am Ende angekommen, habe den Gurt einfach abgelegt, 2 Minuten später wieder raus und los. Aufgestanden, das Mindset, also meine körperliche und mentale Verfassung war perfekt. Ich war komplett im Flow, ich war fokussiert, habe mich von nichts außenrum ablenken lassen und bin einfach drüber balanciert.
Wie viel kriegst du dabei, wenn du da draußen stehst auf diesem Seil, Kanada, nochmal zur Erinnerung, 400 Meter hoch am Wasserfall, der mit einer brachialen Gewalt ungefähr 10 Meter von dir entfernt da über den Felsen tost und in die Tiefe stürzt. Wie viel bekommst du da von alledem überhaupt mit, was um dich rum so vor sich geht?
Ja, also wie gesagt, die Außenwelt hört eigentlich auf zu existieren. Also, beziehungsweise sie wird reduziert auf das schmale Band, was vor dir liegt. Ne, und immer nur auf den nächsten Schritt. Also ich denk noch nicht mal drüber nach, dass ich da irgendwann drüben ankomme. Oder ich versuche es zumindest. Ne? Ich verdränge ja auch gewisse Gedanken auf der Slackline. Ich konzentriere mich nur auf den nächsten Schritt auf meine Körperhaltung, auf meine Atmung. Der Wasserfall, der hat trotzdem, nichtsdestotrotz war der unfassbar laut und mächtig und ist neben mir in die Tiefe gerauscht. Das heißt, ich hatte so in meinem linken Blickfeld war ein guter Teil, also so knapp die Hälfte meines Blickfelds war wirklich sich bewegende Wassermasse, die in die Tiefe stürzt. Also das hat diese Line noch besonderer gemacht. Nicht nur die Distanz und die Höhe und dass es ohne Sicherung war, sondern dieser Wasserfall, der hat mich wirklich dran erinnert, es geht bergab. Ne? Also wenn du etwas fallen siehst, dann weißt du, okay, fallen ist real. Fallen kann passieren. Die Schwerkraft wird mir gerade demonstriert sozusagen. Mhm. Und was mir dann auch noch ein bisschen geholfen hat, mich davon nicht in die Tiefe oder meine Aufmerksamkeit nicht so quasi in die Tiefe runtersaugen zu lassen, war, dass ich halt Musik gehört habe. Also ich habe mir Kopfhörer reingetan und dann einfach ein bisschen Musik gehört. Das habe ich übrigens bei den Weltrekorden mit Sicherung, also bei den langen Distanzen, wo es um die Ausdauer geht, um den Flow, da habe ich auch Musik verwendet, das hilft. Das machen auch viele Slackliner.
Was ist so die richtige Balanciermusik? Ist natürlich jetzt die offensichtliche Frage.
Ja, das ist absolut Geschmackssache. Also viele Freunde von mir hören da völlig andere Dinge wie ich. Ich liebe elektronische Tanzmusik, vor allem so Trance und Techno-Musik. Und das ist für mich genau das Richtige, um über eine Highline zu balancieren. Vor allem, wenn ich alles um mich herum vergessen will. Weil diese Musik natürlich sehr antreibend. Andererseits ist sie auch minimalistisch. Also es gibt ja keine Songtexte. Ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel, Gesang finde ich auch wunderschön, kann ich auch genießen, aber das ist nicht die Musik, die ich will, wenn ich mich auf die Slackline gebe, wenn ich den Flow suche, also wenn ich versuche, mich in den Moment zu begeben. Denn Text, gesungener Text, das bringt dann immer auch wieder irgendwie so den Inhalt und gewisse Gedanken mit sich. Die haben da alle nichts verloren, sondern es zählt für mich nur der nächste Schritt und die Atmung. Da ist es natürlich total cool, einfach so einen treibenden Beat zu hören, der auch nie aufhört. Ne? Also das ist auch ganz wichtig. Ich höre da ja nicht nur ein Lied und dann ist Schluss und dann kommt vielleicht das nächste Lied oder ich muss auf Play klicken oder so. Ich höre da so wirklich 1-2 Stunden lange DJ-Sets, wo der Rhythmus nie endet. Mhm. Ja, und so ist es dann auch für mich. Ich kann mir dann sagen, ja, die Musik läuft, also laufe ich. Solange die Musik noch läuft, werde ich auch weiterlaufen. Also ich werde nie aufgeben. Immer noch ein Schritt, immer noch ein Schritt und immer noch ein Schritt. Das ist so ein bisschen das Mindset, was ich auf der Line suche und dann auch finde. Und da hilft mir die Musik halt manchmal.
Du hast gerade erwähnt, dass du dort in Kanada vorher schon 10-mal hin und her gelaufen bist mit Sicherung und dann beim 11. Mal sie dann abgelegt hast schlussendlich, hast wahrscheinlich dadurch ja auch nochmal zusätzlich Selbstvertrauen getankt. Klar. Ich weiß, ich habe schon gefragt und du hast zum Teil ja auch schon darauf geantwortet, aber ich frage trotzdem nochmal, warum ist dieses Bedürfnis, dann dieses letzte bisschen Sicherung abzulegen, so groß, dass dieses Restrisiko, dass du das für dich eingehst und eingehen möchtest. Warum ist es sozusagen in gewisser Weise offenbar ein Mangel, im Notfall dann noch in dieses dünne Seil zu fallen, im Worst Case? Also in irgendeiner Art und Weise muss ja für dich diese Bedeutung der 11. Begehung eine andere haben als die der 10. oder Bedeutung oder das Gefühl, was du dabei hast.
Absolut, absolut. Also das bedeutet mir wahnsinnig viel und hat mir wahnsinnig viel gegeben. Warum? Die Sicherung und der Klettergurt und die Knoten, mit denen ich mich dann mit dieser Line verbinde, das sind alles, ich sag's jetzt etwas überspitzt. Das fühlt sich für mich, manchmal fühlt sich das so ein bisschen wie künstliche äußere Elemente an, die mit mir selber und meinen eigenen Fähigkeiten eigentlich nichts zu tun haben. Alles nur Erinnerungen daran, dass ich eigentlich noch scheitern könnte. Also sich zu sichern heißt ja, oder ganz, ganz allgemein, eine Versicherung, eine Absicherung, eine Notlösung, ein Plan B heißt ja, ich gehe davon aus, dass ich eigentlich noch scheitern kann. Also Plan A, das vielleicht klappt das gar nicht. Also eigentlich glaube ich werde scheitern. So ungefähr fühlt sich das für mich an. Ne? Und das ist dann noch nicht das Höchste. Ja, das ist noch nicht die ultimative, purste, reinste Form des Balancierens für mich. Nein, das ist es nur, wenn ich so hart trainiert habe, mich so gut vorbereitet habe, dass ich tief in mich reinfühlen kann und dann sag, ja, ich weiß, ich werde da jetzt rüberlaufen und nicht runterfallen. Wieso auch? Natürlich werde ich nicht runterfallen. Der Gedanke, dass man das Gleichgewicht verliert, wird dann völlig absurd. Und es fühlt sich so schön an, sich selber zu 100% zu vertrauen. Und es ist wirklich eigentlich, ich habe da ja auch so ein Video davon gezeigt, und danach kommt dann natürlich dieser, wenn man es dann am anderen Ende ankommt und es geschafft hat, dann kommt natürlich so dieser Jubelschrei. Also er bricht aus mir raus. Das war wirklich ein Gefühl totaler Freiheit. Ne? Ich war auf niemand anderen angewiesen, habe mir selber zu 100% vertraut. Dieses Vertrauen wurde sozusagen belohnt. Also ich habe mich dann selber nicht enttäuscht. Und ja, es ist das Gefühl der höchsten Freiheit für mich. Deshalb heißt er auch Free Solo.
Free Solo, ja, richtig. Und das war auch der Punkt, der mir im Vortrag so gut gefallen hat. Daraus habe ich mir auch nochmal folgendes Zitat vermerkt gehabt, sehr ähnlich zu dem, was du gerade schon gesagt hast. Ich bring's trotzdem nochmal. Sich auf eine Sache so gut vorzubereiten, so hart zu trainieren, dass man am Ende sagen kann, ich weiß, dass ich das jetzt kann. Nicht, ich glaube, dass ich es kann, sondern ich weiß es. Das ist ein Gefühl von echter Freiheit. Zitat Ende. Und ich finde das, genau. Also ob man jetzt nun unbedingt in so einer Höhe da unterwegs sein möchte oder irgendwas anderes durchführen möchte, aber diese Erklärung, Freiheit ist ja oft so ein kitschiger Begriff, aber ich finde ja, diese voll. Erklärung, die total macht echt Sinn. Erklärt. Also die kann man schon nachvollziehen, zumindest auf intellektueller Ebene. Und deswegen fand ich deinen Vortrag ja auch so stark, weil du es natürlich noch mit vielen weiteren Beispielen und Ausführungen wirklich nachvollziehbar gemacht hast.
Genau, natürlich, das ist, also Slackline ist natürlich was total Spezielles und Highline ist noch spezieller und Free Solo Highline, das macht wirklich nur eine Handvoll Menschen auf der Welt, aber das Gefühl ist ja trotzdem nicht nur uns vorbehalten. Also genau. dieses Gefühl der Freiheit und dass man sich 100% selber vertraut und sich natürlich auch in den Moment begibt. Also die Vergangenheit und Zukunft einfach mal außen vor lässt und sich nur noch auf das konzentriert, was man gerade tut. Weil man es ja auch muss. Man hat ja gar keine andere Option. Ja? Also man muss ja wirklich bei der Sache sein, wenn das eigene Leben auf dem Spiel steht. Das ist ein unfassbar schönes Gefühl, was natürlich viele Menschen in ganz anderen Situationen, vielleicht anderen Sportarten, auch kennenlernen. Ganz klar, das geht natürlich weit über das Balancieren hinaus, aber ich habe es eben auf der Slackline beim Balancieren gefunden.
Ja, das merkt man dir an, wenn man dir zuhört, und das merkt man dir an, wenn man dir zuschaut, dass du genau in deinem Element bist. Wie ist es denn, wenn du nicht dich in deinem Element befindest? Lebst du dann auch nach diesen Maßgaben, dass du zum Beispiel sagst, Sicherheit, doppelte Böden, neben dir ein Stück weg von deiner Freiheit?
Nee, gar nicht.
Das wäre ja eine relativ kompromisslose Art und Weise, sein Leben zu gestalten.
Nein, ich bin ja kein, also ich sehne mich ja nicht irgendwie, ich würde mich jetzt selber nicht einmal als Adrenalin-Junkie bezeichnen, eher vielleicht noch als Adrenalin-Gourmet, aber ich bin ja nicht irgendwie die ganze Zeit auf der Suche nach so einer Art, also ich versuche ja nicht tagtäglich irgendwie so knapp wie möglich dem Tod zu entkommen. Ich glaube eigentlich, dass ich im restlichen Leben relativ ja normal bin und auch dieselben Bedürfnisse und Wünsche und was nicht alles habe wie alle anderen auch. Natürlich hat das Slackline meine Perspektive ein bisschen erweitert auf viele andere Lebensbereiche. Also man wird natürlich, wenn man im Sport unglaublich so richtig krasse Herausforderungen durchmacht und wirklich auch mal zu kämpfen lernt und eben Niederlagen, aber auch so Hochgefühle, Glücksgefühle, Siege kennenlernt, dann das relativiert natürlich Kleinigkeiten des restlichen Lebens, sage ich mal. Und ich bin, seitdem ich den Balancesport für mich entdeckt habe, bin ich schon selbstbewusster und auch gelassener geworden. Ich habe mich davon so ein klein bisschen auch durchs Studium tragen lassen. Also ich habe Mathe und Englisch Lehramt studiert für ein Gymnasium und das war nicht einfach. Also vor allem das Mathe-Staatsexamen hat mir unfassbar viel abgefordert und es war, ich hatte auch Angst davor. Ich hatte früher immer Prüfungsangst und ich hatte früher sogar Angst davor, vor Leuten zu sprechen. Jetzt liebe ich es und halte Vorträge. Das Slackline hat mir wirklich Selbstbewusstsein gegeben, was ich dann in andere Lebensbereiche übertragen konnte. Und das ist ganz allgemein. Es hat meine Augen geöffnet für so viele schöne Sachen auf der Welt. Also nicht nur die Slackline selber, auch alles drumherum. Die Reisen, die sich dadurch ergeben haben. Und die ganzen
auch die Reise nach Kanada war ja doch hat es ja durchaus in sich dort an diesem Wasserfall.
Genau, und die Menschen, also die Freunde, die ich dadurch kennengelernt habe, ne, also es schweißt ja auch zusammen, wenn man gemeinsam an so einem riesigen Weltrekordprojekt arbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes, da irgendwie 30 Menschen am gleichen Strang ziehen müssen, sonst wird's nicht. Also es war einfach eine Bereicherung für mein ganzes Leben und nichtsdestotrotz lebe ich mein Leben eigentlich relativ normal dahin. Also jetzt bin ich auch Lehrer und gehe im Supermarkt einkaufen und zahle Steuern und schau abends hin und wieder mal Netflix und so weiter.
Aber hin und wieder, natürlich.
Genau, hin und wieder. Also hin und wieder dann mal 10 Folgen am Stück. Aber ja. Nichtsdestotrotz schaue ich natürlich, also die Abenteuer gehen ja weiter, ne? Also nach dem Weltrekord ist vor dem Weltrekord, die nächsten Projekte sind schon am Horizont. Und selbst wenn es dann mal ein paar Monate dauert, selbst wenn man dann mal ein paar Monate normal ohne Adrenalinrausch vor sich hin lebt, dann hat man doch die Erinnerung an diese Momente. Und ich schaue mir natürlich auch hin und wieder dann gerne auch mal ein Bild oder ein Video von diesen Aktionen an. Und das da kann ich ganz, ganz lang davon zehren. Also auch wenn diese Begehung da über dem Wasserfall nur 10 Minuten gedauert hat, das da kann ich mein ganzes Leben lang werde ich was davon haben. Und die Erinnerung, die wird mir immer gut tun und mich daran erinnern, dass ich mutig bin und dass ich mir selber vertrauen kann. Auch noch in 50 Jahren werde ich mich daran erinnern können und werde da irgendwie ein positives Gefühl für meine jetzige Situation ziehen können.
Das gilt für die Erinnerung an diese Begehung dieser Highline. Das gilt aber ja vielleicht auch für den einen oder anderen Moment, der dann sich drumherum noch ereignet bei so einer Begehung. Im Falle der kanadischen Slackline-Begehung denke ich da, das hast du auch in deinem Vortrag erwähnt, an eine Begegnung, die du hattest, als du dann nach der Überquerung dich auf den Rückweg begeben hast, auf die andere Seite. Da bist du dann, glaube ich, irgendwie durch den Wald und über eine Brücke und zurück, richtig?
Ja, genau. Übrigens, sehr, sehr eleganter Übergang, Erik. Das war jetzt sehr geschmeidig. Es sind natürlich nicht nur diese, in Anführungszeichen heroischen Momente und so, sondern natürlich hat man da wahnsinnig viel Spaß auch drumrum, auch abseits der Slackline. Und ich hatte eine wirklich komische Situation, an die ich mich mit Freuden zurückerinnere und von der ich auch mit Freude in meinem Vortrag erzählt habe. Und zwar war es so, dass ich nach der Free Solo Begehung an der anderen Seite des Wasserfalls ankam, da musste ich irgendwie wieder zurückkommen. Und ich hatte keinen Gurt dabei und das Sicherungsseil war auf der anderen Seite. Ich war da ganz alleine. Ich hatte da nur quasi mein Handy, meine Kopfhörer und mich selber und die Klamotten, die ich getragen habe. Ich hatte nicht einmal Schuhe an. Und ich wollte kein zweites Mal Free Solo über die Slackline laufen. Also der Moment war gut und dann war aber auch vorbei. Dann musste die Konzentration wieder auf andere Dinge. Und dann war ich gezwungen, etwas weiter flussaufwärts den Fluss dieses Wasserfalls zu überqueren. Da war so ein Steg, so eine lange Holzbrücke, bin ich da drüber spaziert. Und obwohl das jetzt, sag ich mal, wirklich in der Wildnis war, also sehr weit hoch oben im Norden British Columbias, da gibt's trotzdem immer mal wieder Wanderer, die einem begegnen. Ja, also das war im August und da waren auch ein paar andere Leute unterwegs. Nicht viele, aber man ist sich da begegnet, weil es eben dieser Wanderweg war. Und dann bin ich rüber spaziert und da kamen mir so zwei Wanderer in kompletter Tracking-Ausrüstung entgegen mit Rucksack und Tracking-Stecken und sowas, die da halt unterwegs waren. Und in der Mitte der Brücke sind wir ein bisschen langsamer geworden. Ich habe irgendwie Hallo gesagt, aber ich war sicherlich noch total total aus dem Häuschen und war bestimmt mit den Gedanken ganz woanders. Ich war sicherlich hibbelig. Möglicherweise ist sogar die Musik noch gelaufen, mein Kopfhörer, und ich habe vielleicht noch so ein bisschen getanzt beim Laufen. Also ich habe sicherlich einen komischen Anblick abgegeben. Und dann haben die mich so von oben bis unten gemustert, die beiden Wanderer, und ihre Blicke sind letzten Endes an meinen Füßen hängen geblieben. Und dann hat der eine mich angeschaut, total schockiert, und gesagt, "Are you hiking barefoot? That's completely crazy." Und der andere hat dann gesagt, "Hey, it's dangerous to walk barefoot." Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich hab dann einfach nur irgendwie gegrinst. Mir haben sowieso noch völlig die Worte gefehlt. Aber das war natürlich total komisch in dem Moment, weil es doch irgendwie, das hat natürlich untermalt, dass alles relativ ist. Ja, also
ganz genau, ja.
Wenn die gewusst hätten, was ich da 15 Minuten zuvor gemacht habe, dann hätten sie sich...
Es war auch barfuß,
ja, genau,
aber das war nicht das Hauptproblem an der Sache.
Dann hätten sie vielleicht das Barfußwandern überhaupt nicht als verrückt betrachtet. Ja, alles ist relativ, aber für die war das halt irgendwie so total ungewöhnlich und abgefahren, dass man da ohne Wanderschuhe durch diese Gegend läuft. Und ja, es ist ja auch außergewöhnlich, aber es war sicherlich nicht, es hat mir sicherlich an dem Tag kaum Mut abverlangt, da barfuß spazieren zu gehen. Aber für andere ist es halt extrem.
Ja, und zeigt, finde ich, genau was du sagst. Dieses Relative untermauert damit auch nochmal das, was du vorhin auch schon mit angesprochen hast, dass natürlich jede und jeder von uns gerne sich eingeladen fühlen darf, seine oder ihre eigene Slackline im Leben zu finden. Das muss ja nicht was mit Höhe und mit Balance zu tun haben, sondern kann auch in eine ganz andere Richtung gehen, solange es uns ermöglicht, uns zu fordern und ja, das zu fördern, was für uns am Ende Freiheit bedeutet. So würde ich zumindest das verstehen, was du uns mitgeteilt hast in diesem Gespräch.
Ganz genau. Also das will ich nochmal für alle unterstreichen. Slackline ist ja auch ein totaler Randsport. Ich freue mich über jeden, der damit anfängt, der das ausprobiert. Es ist toll. Es bringt einem wahnsinnig viel Glück. Es ist gesund und so weiter und so fort. Könnte ewig weitermachen. Aber nichtsdestotrotz, darum geht's ja nicht. Das ist ja nicht die Kernbotschaft meines Lebens, sondern seine Angst überwinden und an die eigenen Fähigkeiten glauben und dann entschlossen zu handeln. Das ist was wirklich jeder in seiner individuellen Situation machen kann und dann daran wachsen kann, daran auch wachsen wird, wenn man sich denn überwindet. Ja, also ich habe eben beim Balancieren, ich habe mir da meine Träume erfüllt, habe sie verfolgt, habe mir Ziele gesetzt, hart darauf hingearbeitet und Ängste überwunden. Aber ich denke, das kann man in ganz, ganz vielen anderen Situationen auch machen. Also selbst wenn es nur darum geht, irgendwie jemanden anzusprechen oder im Berufsleben den nächsten Schritt zu wagen. Also darum geht's. Gell? Wir müssen uns überwinden, wir müssen unsere Ängste überwinden und unsere Träume verfolgen.
Und ein viel besseres Schlusswort könnte ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank, lieber Friedi. Das war toll. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Erik, nichts zu danken. Es war mir ein sehr großes Vergnügen. Danke dir auch und schönen Abend noch.
Mach es gut, gehab dich wohl, bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Friedi Kühne. Vielen lieben Dank, Friedi. Abschließend noch ein rascher Gruß von unserem Werbepartner Tourism Western Australia. Die Grenzen sind ja erfreulicherweise längst, also schon seit März 2022, wieder geöffnet, sodass Westaustralien jetzt wieder ausgiebig bereist und erkundet werden kann. Und ich habe das ja selbst vor etlichen Jahren auch schon gemacht. Westaustralien ist sage und schreibe 7-mal so groß wie Deutschland bei nur 2,6 Millionen Einwohnern und bietet deshalb natürlich neben einigen spannenden Städten wie zum Beispiel Perth vor allem eines: Weite, Einsamkeit, Natur pur. Na gut, das war jetzt mehr als eines, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn wir von Natur pur sprechen, dann sprechen wir sowohl vom grünen Südwesten mit seinen alten Eukalyptusbäumen und wir sprechen vom blau-türkisen Meer der Korallenküste, aber auch von den Kimberleys im Nordwesten, einem der letzten echten Wildnisgebiete der Erde. Also ab nach Westaustralien mit euch, ihr werdet es nicht bereuen. Lasst uns gerne über Instagram wissen, wenn ihr es dorthin geschafft habt. Wir wollen in diesem Fall natürlich dann gern auch an euren Reiseerlebnissen teilhaben. Und auch nochmal ganz kurz der Hinweis auf die neue Plus-Folge für die Mitglieder unseres Weltwach-Supporters-Clubs. Zu Gast ist Willem Betzel und ich spreche mit ihm darin über Norwegen, über Huskies und über Hundeschlittentouren. Unbedingt reinhören, so ihr zu unseren Unterstützern gehört. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Erik Lorenz.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.